Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon.
What about the wisdom of Solomon? That's the type of thing. And it doesn't have to be a man. We can have women leading these countries.
Es brauche die Weisheit eines biblischen Salomo, sagte Kevin Costner gestern im Corso-Interview zur aktuellen Lage in den USA. Und der könne ja auch eine Frau sein. Mit dem ersten Teil seiner Western-Saga Horizon kommt er jetzt als Regisseur und Schauspieler in die deutschen Kinos. Außerdem, Symbol für Nationalismus oder Geschichtsbewusstsein? Der Turm der Garnisonkirche in Potsdam ist eröffnet. Die neue Galerie Gladbeck stellt die Künstlerin Lisa Lacroix vor. Und das International Theater in Amsterdam trennt sich von seinem ehemaligen Leiter Ivo van Hove. Kaum ein US-amerikanischer Schauspieler steht für den Western wie Kevin Costner. Bereits 1985 drehte er Silverado. 1990 bekam er den Oscar für Der mit dem Wolf tanzt. Und nach dem großen Erfolg seiner Western-Serie Yellowstone stemmt Costner nun das Mammutprojekt einer vierteiligen Western-Saga fürs Kino. Die 100 Millionen Dollar für die ersten zwei Teile hat Costner größtenteils selbst aufgebracht. Der Western ist ihm eine Herzensangelegenheit.
Well, I hope that this is a kind of movie that people take to their heart, that they then want to share it as something that's moved them.
Ich hoffe, dass das ein Film ist, der den Leuten ans Herz wächst und den sie mit anderen teilen wollen. Das wünsche ich mir auch für meine Arbeit. Und das gelingt nur, wenn die Details stimmen, wenn die Figuren sich authentisch verhalten. Viele Menschen, die damals voller Hoffnung auf etwas Neues den Atlantik überquert haben, nach Amerika, sind gestorben. Das war gefährlich, das war kein Disneyland.
Viele von ihnen sind über den Atlantischen Ozean gestorben. Es war gefährlich, es war ein Struggle. Es war kein Land in Disneyland.
Also Authentizität ist ein Anspruch Kevin Costners, die Details müssen stimmen. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus habe ich gefragt, welche Geschichte er nun wie erzählt.
Also man sieht eigentlich schon an den ersten Einstellungen von Horizon, dass dieser Film der ultimative Western sein will, also eine Western-Oper, eine Saga. Und das beginnt schon mit einer dramatischen Ouvertüre. Horizon, das ist eine Siedlung um 1860, die mit Flugblättern und Plakaten beworben wird als eine neue Heimat für Pioniere, für Siedler in New Mexico. Und gleich zu Beginn sehen wir einen Überfall von Apachen, die eben die gerade erst zusammengezimmerten Hütten oder Häuschen anzünden und die weißen Bewohner und Bewohnerinnen umbringen, auch ganze Familien abmetzeln. Und von der Familie Kittredge, da überleben nur die Mutter Frances und ihre Tochter und die beiden finden eben Unterschlupf auf einem Militärstützpunkt. Und der Film faltet sich dann immer weiter auf zu einem riesigen Ensemble, zum Panorama, kann man sagen, der Besiedlung des amerikanischen Westens. Es gibt weitere Siedler, es gibt Prostituierte, es gibt Soldaten, es gibt eine Banditenfamilie und es gibt eben Kevin Costner, der einen Lonesome Cowboy spielt, also dieser Hayes, das ist sein Name, der ist ein schweigsamer Protagonist, allzeit bereit ist er, sich mit seinem Revolver für die Schwächeren zu schlagen. Und Sienna Miller, die spielt wiederum eben die wackere Witwe im Militärcamp. Und das ist eigentlich eine Frauenfigur wie aus einem Western der 50er Jahre. Also allzeit ist sie bereit, sich an einen starken Mann zu lehnen, der wie so ein Baum irgendwo herumsteht. Es gibt das Wort Prärie-Madonnen und das passt eigentlich ganz gut, dieses Wort, zu dieser wie aus dem Ei gepellten Figur. Also um es klar zu sagen, eigentlich sind diese Figuren fast alle aus der Zeit gefallen oder haben was Verstaubtes.
Mit der Mit dem Wolf tanzt brachte Costner ja auch die indigene Perspektive in den Mainstream-Western ein. Spielt die auch in Horizon eine Rolle?
Also der Mit dem Wolf tanzt ist natürlich erstmal der Film, der Martin Scorsese 1990 den Oscar weggeschnappt hat für Goodfellas. Aber ja, es stimmt, in dem Film 1990, da wurden die amerikanischen Ureinwohner von Ureinwohnern dargestellt. Es gab viele Dialoge in der Lakota-Sprache. Die Sitten und Gebräuche der Native Americans wurden genau recherchiert. Das wurde übrigens auch hier jetzt gemacht. Sie hatten schon recht mit dem authentisch. Es ist halt nur immer die Frage, wie es dann umgesetzt wird. Und es blieb eben, der Mit dem Wolftanz blieb eine Western aus der weißen Perspektive mit der Figur eines White Savior, eines weißen Retters, gespielt von Costner selbst. Und jetzt hier in Horizon wiederum, da spielt nur ein kleiner Handlungsstrang in einem Zeltdorf der Apachen. Und zwar wird dann der brutale Überfall der Native Americans vom Anfang, der wird später kontextualisiert. Und trotzdem bleibt aber Horizon, kann man sagen, ein weißer Film mit einem Riesenensemble, das sich ja wie so ein Planwagen-Track in die Weite der amerikanischen Landschaft ergießt.
Ja, und diese Landschaftsaufnahmen sind ja ein Grund, weshalb der Western immer noch so gut in das gute alte Kino passt und auf die breite, große Leinwand. Wie geht Costner damit um?
Also ich muss sagen, ich habe mir das gerne angeschaut. Die Landschaft, die wird hier gefeiert vom ersten Bild an. Die ist ein Fest der Weite und der Schönheit. Die schneebedeckten Berge von Montana, die Wälder von Wyoming, die Pampa des San Pedro Valley, die Canyons. Ich musste im Vergleich allerdings nochmal an einen anderen Western denken, nämlich Gold von Thomas Aslan, wo ja Nina Hoss die Rolle einer deutschen Siedlerin spielte. Und da hatte die Weite des Horizonts auch was Bedrohliches, also die Landschaft, die den Einzelnen verschluckt, ihm auch seine Bedeutung nimmt. Und das ist hier nicht so in Horizon. Das ist wirklich ein amerikanischer Tourismuskatalog.
Wie man liest, floppte der Film in den US-Kinos. Vor ein paar Wochen allerdings kam erst Viggo Mortensens Western The Dead Don't Hurt mit ihm selbst und Vicky Krieps ins Kino. Und auch Martin Scorsese und Jacques Audiard haben in letzter Zeit Western gedreht. Könnte es sein, dass der Western trotzdem gerade mächtig in Mode ist?
Also man kann schon sagen, finde ich, dass sich das US-amerikanische, aber auch das internationale Autorenkino seit ein paar Jahren sehr für den Western interessiert, ihn eben auch fortschreibt, auch dekonstruiert oder befragt. Und der Western, der war natürlich als Genre nie weg, aber es scheint doch, dass er in letzter Zeit zunehmend als so eine Art Matrix oder Folie benutzt wird, um eben vor allem ja männliche und weibliche Rollenmuster im sogenannten Wilden Westen zu untersuchen und auch utopisch weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel das Viggo Mortensen mit seinem The Dead Don't Hurt getan hat. Und Horizon ist dann im Gegensatz zu diesen Filmen, die ja Fortschreibungen sind, eher ein Rückschritt, eigentlich keine Fortschreibung, sondern eine Festschreibung des Genres.
Katja Nikodemus war das mit einem kritischen Blick auf Horizon zum Start von Kevin Costners Western-Saga. Der Nachbau des Turms der Potsdamer Garnisonkirche war jahrelang heftigst umstritten. Der Bau gilt den einen als Symbol für Nationalismus und Militarismus. Unter anderem der Handschlag von Hindenburg und Hitler fand hier statt. Der wiederum steht für die Unterwerfung der kränkelnden Weimarer Republik unter das kriegstreiberische Naziregime. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam, die den Wiederaufbau vorangetrieben hatte, mit Unterstützung von Prominenten wie Günter Jauch und potenten Geldgebern, will mit dem 1968 in der DDR gesprengten Turm das historische Stadtbild vervollständigen und sieht ihn auch als Brennglas für die deutsche Geschichte, der man sich nicht durch Sprengung oder Vergessen entledigen solle. Heute nun ist der Turm mitsamt der darin befindlichen Nagelkreuzkapelle mit einem Festakt eröffnet worden. Redner und Schirmherr des Projekts ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Frage an unseren Architekturkritiker Nicolas Bernau, der die Veranstaltung verfolgt hat. Wie war das, Herr Bernau? Was sollte jetzt hier heute vermittelt werden?
Ja, erstmal muss man sagen, es war wirklich eine sehr evangelische Veranstaltung. Also man war sehr, sehr ruhig und versuchte eben die verschiedenen Botschaften, die mit diesem Bau verbunden sein können, in irgendeiner Form zu vermitteln. Wobei zwei zentrale Themen waren. Das eine war, man wollte ganz klar machen, es handelt sich hier nicht um ein Projekt, das die Militärgeschichte Deutschlands wieder in den Vordergrund spielen soll, sondern um ein friedenspolitisches Projekt. Und das Zweite war, und dafür stand dann vor allem mal der Bundespräsident, dass es eben sich um ein Projekt des kritischen Geschichtsbewusstseins handelt, wie er dann selber auch gesagt hat.
Dieser Turm, das wiedererrichtete Herzstück der einstigen Garnisonkirche, ist die Chance, den vielen historischen Schichten eine neue, eine hellere, modernere Schicht hinzuzufügen. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, dass dieser Ort etwas wird, was er über lange Strecken seiner Geschichte nicht war. Ein Ort der Demokratie.
Also es geht genau um dieses berühmte kritische Geschichtsbewusstsein, die kritische Perspektive zur eigenen Geschichte, die ja für die Bundesrepublik seit den 1960er Jahren ganz konstituierend ist. Mhm. Und die der Welt klar gemacht hat, das neue Deutschland ist etwas ganz, ganz anderes als das Deutschland, was 1945 untergegangen ist.
Dann lassen Sie uns auf die Positionen dafür oder dagegen noch etwas genauer eingehen, denn es gab ja auch Proteste vor der Kirche.
Es gab allerdings Proteste, die waren übrigens auch richtig gut zu hören. Und das hat auch ganz einfache Gründe, weil die Interessen, die in der Garnisonkirche oder in dem Wiederaufbau oder Nachbau dieses Turms, es ist ja kein Wiederaufbau, da ist kein einziger Stein original dran, sondern es ist ein vollständiger Neubau, die in diesem Nachbau zusammenkamen, sind extrem konträr. Also da gibt es einmal die ursprüngliche Bürgerinitiative, die wollte einfach die alte Stadtgestalt wieder haben und die Schönheit Potsdams wiedergewinnen. Dafür stand zum Beispiel auch Günter Jauch. Dann gab es die Potsdamer, die gesagt haben, das ist die Chance für uns, klar zu machen, Potsdam unterscheidet sich heute von dem Potsdam, das 1945 zerstört wurde, eben dadurch, dass man eben einen so auch ikonografisch wichtigen Bau für die Militär- und Gewaltgeschichte Potsdams wiederherstellt. Es gab die evangelische Kirche, die wollte dort quasi einen Sühnebau machen für ihre fürchterliche Geschichte als Staatskirche, wo sie eben auch die Waffen alle bedenkenlos geweiht hat und die Soldaten in den Krieg geschickt hat. Und ganz klar, es gab auch die Rechtsradikalen, die gesagt haben, super, das ist die Gelegenheit, damit können wir wieder anschließen an die Militärtradition Deutschlands. Und genau dagegen hat sich die Gruppe gewandt, die auch heute wieder vor der Kirche stand und die ja ganz viele Petitionen und Schriften und Debatten in Gang gebracht hat, wofür übrigens Steinmeier ausdrücklich gedankt hat. Er hat gesagt, dadurch haben wir diese Debatte gehabt, die eben gesagt haben, das ist ein Symbol der Remilitarisierung Deutschlands. Mhm. Und das wollen wir in dieser Form auf gar keinen Fall haben.
Die Auseinandersetzung um die Garnisonkirche reiht sich ja ein in eine architekturkritische, aber auch in eine identitätspolitische Diskussion, wie mit den Zeugnissen der Geschichte umzugehen sei. Im Fall der Dresdner Frauenkirche ist die Debatte ja befriedet worden mit dem Neubau. Kann das hier womöglich auch passieren?
Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel schwieriger. Aus dem einfachen Grund, weil die Frauenkirche war ja niemals ein Denkmal der Gewaltgeschichte Deutschlands. Sie war immer ein Denkmal dafür, wie fürchterlich ist der Krieg, wenn er dann eben auch zurückkommt zu denen, die den Krieg angefangen haben. Und da ging es vor allem darum, ist diese Ruine ein besseres Denkmal für die Kriegsfolgen oder ist eben ein Nachbau mit dem Zeigen der Ruine ein besseres Kriegsdenkmal? In Potsdam ist das völlig anders. Nicht nur deswegen, weil da eben gar kein Originalmaterial mehr vorhanden ist, sondern es dreht sich wirklich darum, wie geht man mit Geschichte um und mit den vielen Schichten, die ja bis hin dazu geht, dass eben jetzt auch, soll auch erhalten bleiben, das Rechenzentrum aus der DDR an diese Stelle gestellt wurde, ganz gezielt. Eine moderne DDR wollte sich dort zeigen. Das heißt, man hat auch noch ein Layer DDR-Geschichte bei der ganzen Sache. Und das macht die Sache so komplex. Und ob das wirklich gelingen kann, das wird wesentlich zum Beispiel davon abhängen, wird man den alten Dekor wieder an die Kirche ranbringen, also diesen Gewaltdekor, oder wird es gelingen, eine neue Form zu finden. Das wird sehr spannend werden. Aber die Debatte ist überhaupt nicht zu Ende. Und das war übrigens auch heute die zentrale Aussage in der Veranstaltung.
Nikolaus Bernau, herzlichen Dank über die Eröffnung des Turms der Garnisonkirche in Potsdam. Eine Künstlerin Mitte 30 mit einer ersten institutionellen Einzelausstellung in Europa, die dann auch noch angekündigt wird mit dem Satz, das Werk spiele mit der Verweigerung, das lässt aufhorchen. Lisa Lacroix ist in Montreal geboren, lebt und arbeitet in New York und ihr Antrieb ist eine skeptische Liebe zur Malerei, heißt es, deren Anspruch sie wohl immer auch hinterfragen will. Die neue Galerie in Gladbeck zeigt jetzt ausschließlich neue Arbeiten der Künstlerin. Christiane Vielhaber hat sie schon gesehen. Christiane, lässt sich diese etwas raunende Ankündigung mit den Arbeiten von Lisa Lacroix vor Augen für uns verdeutlichen?
Karin, das ist so ein furchtbares Kuratorenlatein. Ich habe auch gedacht, was erwartet mich da? Aber was du gerade gesagt hast, die erste institutionelle Ausstellung in Europa und diese Institution in Gladbeck, die kennt man kaum. Ich meine, Gladbeck kennen wir damals durch dieses dramatische Geiseldrama, was gefilmt wurde und was so furchtbar endete. Aber wir verbinden das eigentlich nicht mit Kultur. Und die hatten eine Stadtbibliothek im Rathauspark und haben daraus in den späten 80er Jahren aus dieser Bücherei einen Ausstellungsraum gemacht. Und wenn Sie sich angucken, wer da schon alles ausgestellt hat, das ist unglaublich. Die können ja nicht die ganzen Galeristen eigentlich bestechen, denn das sind Mitglieder der Stadt und es ist die Stadt selbst, also ist so ein Verein, so viel Geld haben die nicht. Und das ist so toll, die Liste der Künstler und die Medien, Fotografie und das ist ein kleiner, so ein Oval Office, das ist Sichtbeton. Und eigentlich denken sie, was kann ich da hinstellen und was kann ich da machen? Und diese Künstlerin hängt jetzt hier einfach Bilder hin. Und ich denke, sie glaubt an die Macht der Bilder. Wenn ich die Titel gelesen habe, dann habe ich gedacht, ach Gott, also übersetzt heißt dann, steh auf, was? Tut mir leid. Oder du hast mich gestern verletzt. Aber ich liebe dich.
Aber Bilder, die Malerei sind?
Malerei, Malerei. Und die haben solche Titel. Und wenn sie aus dem Klo kommen, das ist wirklich so gemeint, dann hören sie auch so ein Sampler, instrumental. Und das ist so wie zwischen Tag und Traum. Oder diese Musik, die man hört in so tollen Aufzügen in Hotels.
Also Arbeiten von ihr, die ich im Netz gesehen habe, die sind zart, aber unglaublich farbstark. Wenn Sie jetzt so erzählen, dann würde ich sagen, ist das sowas wie achtsame Malerei?
Nee, Karin, die spielt mit der Kunstgeschichte. Die hat also wirklich studiert. Erstmal in Kanada und dann in Amerika. Und die weiß, was Sfumato ist. Sfumato, das ist das, was die Bilder von Leonardo auszeichnet. Also, dass die Konturen so aufgeweicht werden und die Farben. Sie kennt ihren Rembrandt. Sie kennt das Churrasco, also dieses Hell-Dunkel. Und diese Bilder stellen gar nichts dar. Aber sie stehen vor diesen Bildern und denken, da ist so ein Tiefensog. Das ist informelle Malerei, wo sie denken, das hatten wir doch nach 45, ne? So. Und das soll eigentlich gar nichts darstellen, aber sie können sich in diese Bilder verlieren und diese Bilder haben einfach die Macht der schönen Stellen. Das ist das, was nicht gegenständliche Malerei hat, sonst versuchen sie ja immer zu erkennen und was sollen die Figuren und was sollen die Gegenstände. Und hier ist das alles eigentlich aufgelöst in Farbnebel und es ist eine tolle Malerei. Also man bräuchte diesen ganzen Überbau gar nicht. Und es bezieht sich eben auf eine amerikanische Soap, die mir nichts sagt. Und diese Musik ist aus dieser Soap und einfach zusammengesampelt und macht eine schöne Stimmung. Aber das können die Bilder alleine auch.
Das heißt, wir lernen tatsächlich eine Künstlerin neu kennen, eine neue Künstlerin, die allerdings schon eine eigenständige Handschrift hat.
Handschrift und Sie sehen, dass es war. Es war zu hören, dass auf vielen Bildern schon, da waren schon Sammler dran, die knabbern schon dran. Und damit sieht man, das ist auch eine, die ganz groß rauskommen wird. Und dann ist dieses Gladbeck so ein Sprungbrett.
Herzlichen Dank, Christiane, für diesen Einblick in das Werk von Lisa Lacroix zu sehen in der neuen Galerie in Gladbeck. Machtmissbrauch und Gewalt am Theater, das ist seit vielen Jahren ein großes Thema. Die Theater arbeiten es auch selbst auf, wie ein Untersuchungsbericht des International Theater in Amsterdam zeigt, der vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. Pikant, 22 Jahre lang war Ivo van Hove dessen Direktor, der neue Intendant der Ruhrtriennale. Er soll grenzüberschreitendes Verhalten zugelassen haben, von einem Klima der Angst am Theater ist die Rede. Im Deutschlandfunk Kultur wollte er am Abend der Eröffnung der Ruhrtriennale damit am liebsten nichts mehr zu tun haben.
Ich muss mich nicht bemühen mit Sachen, wo ich nicht mehr ständig so bin. Und natürlich die Mitarbeiterumfrage, das war es, ich weiß keine Untersuchung, Mitarbeiterumfrage, das ist natürlich etwas, was mich auch getroffen hat. Und ich nehme das auch sehr ernst.
Seit gestern gibt es neue Entwicklungen. Die ganze Geschichte hat Ludger Katzmierzak.
Sandra Hüller brilliert als Schauspielerin und Sängerin in der Musikrevue I Want Absolute Beauty. Dafür gibt es Standing Ovations in der Bochumer Jahrhunderthalle zum Auftakt der Ruhrtriennale. Es ist auch ein Erfolg für den Regisseur und neuen Intendanten des Festivals für Ivo van Hove. Im Ruhrgebiet wird der Belgier gerade gefeiert, in den Niederlanden zerbröckelt hingegen nach und nach sein Denkmal. Nach Enthüllungen über Mobbing und Machtmissbrauch am ITA, am International Theater Amsterdam, hatte van Hove bereits vor einem knappen Jahr seinen Posten als künstlerischer Leiter des Hauses niedergelegt, nach mehr als 20 überwiegend furiosen Jahren. Vor ein paar Wochen veröffentlichte das niederländische Beratungsbüro Verinorm einen Untersuchungsbericht zum Arbeitsklima in dem renommierten Haus. Die Autorin des Berichts, Marian Olfers, spricht von einem Klima der Angst und des Schweigens hinter den Kulissen.
Wir
wollen selbst als Zuschauer natürlich die Echtheit und die Spannung auf der Bühne sehen. Je authentischer, desto besser, auch wenn es mal weh tut, das ist Kunst. Aber der Trick ist es, das alles in einem geschützten, sicheren Raum zu kreieren. Du musst als Künstler auch sagen dürfen, wo die Grenzen sind, ohne als Querulant verunglimpft zu werden oder unangenehme Konsequenzen befürchten zu müssen. Doch dieses geschützte Arbeitsklima hat es im ITA offenbar nicht gegeben. Ein Drittel von rund 450 befragten Mitarbeitern des Hauses haben laut Verinorm-Bericht am eigenen Leib Mobbing, Beleidigungen, Diskriminierung und in wenigen Fällen auch sexuelle Belästigung erfahren. Auch ehemalige Angestellte des Theaters wurden befragt. 43% von ihnen gaben an, sich im ITA nicht sicher gefühlt zu haben. Im Untersuchungsbericht steht, dass insbesondere hoch in der Hierarchie stehende Persönlichkeiten des Theaters für dieses Klima verantwortlich seien. Ob es auch konkrete Vorwürfe gegen Van Hove selbst gibt, geht aus dem Rapport nicht hervor. Aus Datenschutzgründen nennt Marjan Olfers keine Namen. Wir nennen sie die Gatekeeper, die Torwächter, wichtige Leute innerhalb der Gesellschaft, die Einfluss haben. Das können auch bekannte Schauspieler sein, weil sie in der Hierarchie höher stehen. Auch wenn es öffentlich keine konkreten Vorwürfe gegen Ivo van Hove gibt, belastet der Untersuchungsbericht den 65-Jährigen schwer. Zwei Jahrzehnte lang trug er künstlerisch die Verantwortung für das renommierte Haus. Als Regisseur und Berater wollte der Flame dem ITER eigentlich noch bis 2025 erhalten bleiben. Gestern Abend aber gab der neue Direktor Clyde Menzo bekannt, dass sich das Theater einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung von Van Hove trenne. Er sei dankbar, die Chance bekommen zu haben, mit dem Internationalen Theater große künstlerische Erfolge erreicht zu haben, wird Van Hove in einem Pressestatement zitiert. Nun wolle er Platz machen für eine weitere Phase in der Entwicklung des Hauses. Zuletzt habe sich das Klima im ITER spürbar verbessert, konstatiert Marjan Olfers. Aber noch immer scheuten sich viele Mitarbeiter, Kritik zu äußern oder Missstände anzusprechen. Du musst unglaublich mutig sein, um überhaupt Dinge anzuprangern. Intern mag dir der eine oder andere zustimmen, aber öffentlich traut sich das keiner. Und das zeigt, dass die Arbeitskultur noch immer nicht sicher genug ist, sodass zumindest einige Leute es nicht wagen, jemanden öffentlich zu unterstützen.
Dann auch jemand openlijk bijvoorbeeld een keer te steunen.
Da der Untersuchungsbericht schon seit ein paar Wochen publik ist, wirft es Fragen auf, dass sich das Theater und sein Starregisseur gerade jetzt endgültig trennen. Ivo van Hove, im Ruhrgebiet gefeiert, in den Niederlanden umstritten.
Das Internationaltheater Amsterdam trennt sich endgültig von Ivo van Hove, Ludger Katz-Mierzak berichtete. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Seit gerade eben steht fest, welchen Film Deutschland ins Rennen um den Oscar nach Hollywood schickt. Es ist Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasulov. Der israelische Autor David Crossman bekommt den mit 50.000 Euro dotierten Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. Zur Begründung sagte Oberbürgermeister Stefan Keller, mit der Auszeichnung werde ein Schaffen geehrt, das ganz in der Tradition Heinrich Heines Versöhnung und Dialog in den Mittelpunkt stelle. Bei Crossman bedingen Israel-Loyalität und Israel-Kritik einander. So hat es 2010 Joachim Gauck formuliert, als er dem Autor den Friedenspreis des deutschen Buchhandels überreicht hat. Auf andere Art gespalten ist Crossmans Verhältnis zu Deutschland.
I feel that Germans are among the very few peoples on earth, nations on earth, that really did a kind of a mental work regarding the Holocaust.
Die Deutschen gehören zu den ganz wenigen Völkern, die tatsächlich eine Art Seelenarbeit in Bezug auf den Holocaust geleistet haben. Ich kann das sonst kaum irgendwo erkennen. Und doch gibt es diesen Zwiespalt. In den Urlaub kann ich nicht nach Deutschland fahren.
Zur Preisverleihung nach Düsseldorf wird er aber vermutlich schon kommen. Die soll rund um Heines Geburtstag im Dezember stattfinden. Ausgezeichnet wurde auch Lina Beckmann, und zwar als Schauspielerin des Jahres. Zu diesem Schluss kam über die Hälfte der Kritikerinnen und Kritiker der Zeitschrift Theater Heute. Ein eindeutiges Votum also für Beckmanns Auftritt in dem Stück Laios, das Teil des Blockbuster-Projekts Anthropolis in Hamburg ist. Die fünfteilige Inszenierung über den Aufstieg und Fall der Stadt Theben hat dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg auch den Titel Theater des Jahres eingebracht. Bei den Kritikern gefloppt ist dagegen Francis Ford Coppolas Megalopolis. Umso peinlicher, dass die Produktionsfirma nun den Trailer zurückziehen musste, und zwar, weil der den Film mit falschen Kritikerzitaten beworben hat. Mit dem Kunstfest Weimar wurde gestern das wichtigste Festival für zeitgenössische Kunst in Thüringen eröffnet. Dass diese Ausgabe so kurz vor den Landtagswahlen besonders politisch zu werden verspricht, markierte zum Auftakt die Schirmherrin der Veranstaltung, die russische Kulturwissenschaftlerin und Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa mit ihrer Einschätzung der Lage in Russland.
Das ist in diesen Jahren ein unglaublicher Gewaltapparat, viel mehr auch an der Zahl, als das in den sowjetischen Zeiten war. Und etwas noch, die sind wirklich bereit, Gewalt anzuwenden. Im Fall der Falle wird Putin auch auf die Menschen schießen.
Ein demokratisches Russland, für Irina Scherbakowa heute noch weniger denkbar als in den 90er Jahren. Welche Stimmen darüber hinaus beim Kunstfest Weimar zu Wort kommen, darüber berichten wir auch weiterhin hier bei Kultur heute.
Danke, Hanna Rau. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend und darin unter anderem der Rettungsplan für die Meierwerft und Regeln für Cannabiskonsum am Steuer. Hier am Mikrofon von Kultur heute war Karin Fischer.